Als mich Christina gefragt hat, ob ich in ihrem Podcast Gegenwartsgeplapper auftauchen möchte als Gast, war ich verwundert, denn ich bin ja gar kein prominenter Politiker, auch wenn ich jetzt im politischen Berlin am Start bin. Und dann habe ich einfach mal zugesagt. Und jetzt wurde ich gerade gebeten, also wir sitzen hier im Paul-Löbe-Haus im Deutschen Bundestag, jetzt wurde ich gebeten, eine Anmoderation zu machen, also eine Art Show-Opener. Und das probiere ich jetzt mal. Schließlich habe ich so viel Radioerfahrung, dass es dafür reichen dürfte. Hier ist das Gegenwartsgeplapper mit
Christina und
Philipp Gräfe. Also das bin ich.
Ja, hi,
so,
schön.
Den lustigen und peinlichen Part haben wir jetzt durch.
Genau, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich, dass du mich hierhin eingeladen hast. Wie gesagt, wir sitzen hier im Paul-Löbe-Haus mit Aufsicht auf die Spree und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und haben jetzt, glaube ich, knapp eine Stunde, um uns über dich zu unterhalten und deinen Werdegang.
Okay, dann fangen wir an. Nee, Moment, du musst sagen, dass wir anfangen, ne? Du musst ja die Fragen stellen.
Genau, aber ich sage sonst immer traditionell, möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Absolut. Philipp Gräfe ist mein Name. Ich komme aus Berlin. Naja, nicht ganz, aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich hier verbracht. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt und ich war früher, wie ihr schon jetzt gehört habt, Radiomoderator und Redakteur und Produzent und irgendwie in irgendeiner leitenden Funktion tätig. Alles Schnee von gestern. Seit 4 Jahren arbeite ich im Deutschen Bundestag und zwar für verschiedene Politiker der CDU in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Mitarbeit und all solche Dinge.
Okay, und wo kommst du her, wenn du die meiste Zeit hier verbracht hast?
Auf die Welt kam ich in Dresden, allerdings bin ich in der damaligen Sowjetunion aufgewachsen. Ich bin also russischer Herkunft und meine frühe Kindheit verbrachte ich in Riga, im heutigen Lettland, was ja damals zur Sowjetunion gehörte. Und 1991 sind wir nach Deutschland eingewandert und da bin ich dann in Berlin gelandet.
Okay, und wie alt warst du dann, als du nach Berlin kamst?
9.
9, okay. Und welche Sprachen sprichst du dann alles?
Also ursprünglich konnte ich nur Russisch und Lettisch. Hier in Berlin habe ich dann Deutsch gelernt, allerdings nicht Hochdeutsch, sondern hier Icke und so was, wa? Dafür habe ich das Lettische vergessen. Habe dann hinterher erfahren, dass Kinder bis zum 10. Lebensjahr, wenn sie eine Sprache gelernt haben und die nicht benutzen, die tatsächlich komplett vergessen können. Ist mir auch passiert. Ich bin jetzt ab und zu in Riga und ich verstehe kein Wort Lettisch.
Oh, ist das, also hast du vor, das nochmal wieder zu erlernen? Oder ärgerst du dich extrem, dass du es halt verlernt hast?
Ärgere mich ein wenig, aber dafür kann ich halt nichts. Dafür habe ich ja ganz gut Deutsch hinbekommen. Nochmal lernen, nee.
Okay, ich meine, man kann es verstehen. Ich kann tatsächlich nur Deutsch und die klassischen Fremdsprachen aus der Schule, obwohl meine Mama aus Moskau kommt, aber naja, Russisch kann ich leider nicht.
Siehst du, ich kann noch ganz gut Russisch und das Schöne ist, in Lettland spricht man es bis heute ganz normal. Es gibt da irgendwie überhaupt kein Problem, mit Russisch oder auch mit Englisch weiterzukommen. Insofern braucht man kein Lettisch, auch wenn es eine, ja, schon eine selten gesprochene und damit so eine exotische Sprache wäre.
Mhm, naja, aber ich meine, man kann nicht alles können. Russisch ist ein wirklich guter Anfang, würde ich sagen.
Und, das stimmt.
Und in Berlin, wo, in welchem Viertel bist du aufgewachsen? Wo lebst du jetzt? Also was ist dein Kiez?
Ist das jetzt noch datenschutzkonform?
Ja, die EU-Datenschutzgrundverordnung sagt nicht nein.
Okay, nee, aufgewachsen bin ich in Hohenschönhausen in der Platte. Mhm. Später in Lichtenberg, auch mehr oder weniger in der Platte. Jetzt lebe ich in Pankow im Ortsteil Prenzlauer Berg.
Okay, alles klar. Ja, ich wohne in Steglitz, dann haben wir das auch geklärt.
Das ist auch ganz schön, da habe ich auch mal eine Weile gewohnt.
Ah ja, und wo ungefähr, welcher S-Bahnhof?
Sundgauer Straße war das, glaube ich. Also irgendwo in Richtung Lichterfelde. So.
Okay, also Richtung Süden noch eher. Mm-hmm. Okay, ja, ja. Ich auch. S25 lässt grüßen bei mir, aber ja. Naja, es geht ja jetzt nicht um mich. Das heißt, genau, dann warst du in Berlin und hast du dann Abi gemacht und wie ging es weiter so?
Genau, ich habe nicht an dem Abi versucht. Ich habe es auch ganz gut hinbekommen, naja, mit 2,8 glaube ich. Aber ich habe wirklich nicht viel dafür getan. Wie ging es weiter? Ich war ja schon als Jugendlicher ganz begeistert vom Radio machen und wollte unbedingt beim damaligen Sender Energy 103,4, der heißt heute Energy Berlin, arbeiten. Und ich habe, statt in Sommerurlaub zu fahren, habe ich versucht, so beim Radio Praktika zu machen, bei Jugendradio-Projekten mitzumachen. Das Ende vom Lied war, dass ich tatsächlich noch während der Schulzeit, in der 11., 12. Klasse muss es gewesen sein, wurde ich tatsächlich Radiomoderator bei Energy. Also habe ich meinen Berufstraum mit 18 erfüllt.
Während der Schulzeit schon? Mhm. Krass, und da bist du aber bei geblieben. Also die Idee fandst du von klein auf gut?
Ja, also ich glaube mit 12, 13 hatte ich die Idee und mit 18 habe ich die verwirklicht. Ja. Und dann habe ich dort moderiert an den Wochenenden. Natürlich nicht während der Schulzeit, in den Ferien ein bisschen mehr. Ja, das war schon ganz geil, 3 Jahre lang.
Und was sind Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um das machen zu können? Oder was glaubst du, hat dich qualifiziert, zum Radio gehen zu dürfen?
Ich glaube, ich wollte es um jeden Preis. Und wenn man etwas will und immer am Ball bleibt und sich die ein oder andere Sache aneignet, dann kann man es schon schaffen. Also ich bin so ein Autodidakt-Typ. Ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie 2 Praktika macht und dann noch eine Ausbildung und ein Studium und dies und das Ananas, sondern es gibt Dinge, die mir Spaß machen, die ich aber nicht kann. Und dann versuche ich, die mir anzueignen. Und vielleicht spielt da noch ein bisschen Talent mit. Auf jeden Fall habe ich eben damals alles dafür getan, um beim Radio anzukommen. Das heißt, ich habe natürlich die Praktika gemacht in den Sommerferien. Ich habe Probeaufnahmen gemacht in einem Studio von einem Bekannten. Ich habe beim Jugendradio-Projekt viele Jahre an jedem Wochenende von früh bis spät Radiosendungen gemacht und da quasi so geübt, so Trockenübungen. Das wurde im offenen Kanal ausgestrahlt. Damals gab es ja noch kein Internetradio wie heute. Und ja, das hat, glaube ich, dann, als die Bewerbungen an die Radiosender rausgingen, den einen oder anderen Programmchef offenbar begeistert und den von Energy offenbar sehr.
Okay, also war Energy auch deine Traumadresse?
Oder? Das war tatsächlich die Traumadresse, ja.
Ja, geil. Also voll gut, dass das so geklappt hat. Und dann warst du wie lange bei Energy?
Da war ich dann 3 Jahre.
Okay, und warum waren es nur 3 Jahre?
Ich habe anschließend ein Volontariat machen wollen, also eine Art formale Ausbildung im journalistischen Bereich. Das ging bei Energy nicht, da gab es keinen Platz und ich habe mich wegbeworben und ein anderer Sender hat gesagt, ja, dich nehmen wir.
Und welcher war das?
Oh Gott, der hieß damals Project 890 Digital, sitzt in Halle an der Saale.
Ist das das heutige 890 RTL?
Korrekt, genau. Das war die Phase, in der die RTL-Gruppe den Sender übernahm und die haben beschlossen, ihn umzuformatieren. Also aus einem Alternative-Rock-Sender einen ganz normalen kommerziellen Radiosender zu machen. Und ich war quasi mit als Erster an Bord. Also ich war auch dabei, als da der Knopf gedrückt wurde um Mitternacht, als es von Project zu RTL wurde.
Cool. In welchem Jahr war das, der Wechsel?
2003.
Okay. Und dann hast du da ein Volontariat gemacht. Und also unter Volontariat stelle ich mir immer nur so 1 Jahr vor. Also stimmt das? Ist das immer nur 1 Jahr oder war das länger?
Beim Radio dauerten zumindest damals die Volontariate immer 2 Jahre.
Okay, also es ist wirklich wie so eine Ausbildung.
Es ist eigentlich gedacht wie eine Ausbildung, aber damals hat man eigentlich nur eine Aufgabe gemacht und wurde dafür schlecht bezahlt.
Okay, also im Prinzip wie ein Praktikant.
Naja, schon besser als ein Praktikant. Nein, also die Bezahlung war schon ziemlich gut. Man muss sagen, dass ein Azubi in Sachsen-Anhalt, ne, der Sender sitzt ja in Halle an der Saale, verdiente damals ein Azubi, weiß nicht, 200, 300 Euro. Also ich bekam schon am Ende 1200 Euro brutto monatlich und habe allerdings in der Morgensendung die Co-Moderation gemacht, habe fast alles produziert für die Show, habe die Sendung geschrieben und. Also habe ziemlich viele Sachen gemacht und natürlich hätte ich als Vollzeitkraft vielleicht 5000 Euro verdient und nicht 1000 Euro. Aber trotzdem war es schon eine sehr erfahrungsreiche Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe. Und vom Geld her war das auch schon okay. Aber vor allem hat es ja größtenteils Spaß gemacht, waren auch lustige Leute dabei. Mit manchen habe ich bis heute Kontakt, also insofern schon ganz cool.
Ach krass, das heißt, es war schon eine gute Entscheidung, dann das dort zu machen. Und die Morningshow, bist du Frühaufsteher oder so gar nicht?
Überhaupt nicht. Ich würde es auch nie wieder machen. Morningshow ist nicht mein Ding.
Okay, also. Das heißt einmal ausprobiert und das reicht dann auch für die Vita.
Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich die Morningshow nicht mitgemacht. Jetzt nicht, weil es die Morningshow war, sondern weil es einfach nicht meine Zeit ist. Also ich bin auf keinen Fall irgendeine Art von Frühaufsteher. Nein.
Und um wie viel Uhr ging die Morningshow dann immer los?
Fünf.
Und das heißt, wann muss man aufstehen?
Kommt drauf an, wie lange man im Bad braucht, ne?
Wie schnell warst du denn?
Naja, ich glaube so eine halbe Stunde. Nein, also aufgestanden ist man da, ist nicht irgendwas mit vier. Ich glaube, am Anfang waren wir noch ab 5 Uhr live. Hinterher hat man dann so von 5 bis 6 aufgezeichnet am Vortag, so dass man erst 5:45 da sein sollte. Also bin ich meistens um kurz vor 5 klingelte der Wecker, um kurz nach 5 aufgestanden, fertig gemacht. Und dann ging es ab in den Sender.
Okay, und dann war das Volontariat vorbei. Wie ging es dann für dich weiter?
Dann ging es erstmal aufs Arbeitsamt für ein paar Monate. Und danach wurde ich Radiomoderator bei Radio PSR. Die sitzen ja ein paar Kilometer weiter, aber schon in Sachsen. Das ist der größte, wichtigste, tollste Privatsender in Sachsen. Und die sitzen in Leipzig.
Okay, ist das sowas wie Privatsächsischer Rundfunk oder wofür
genau,
steht das?
Ja, das steht tatsächlich für Privater Sächsischer Rundfunk.
Wow, gut geraten.
Sehr gut. Ja, den hören ja auch da ganz viele Leute. Und das war auch eine sehr geile Zeit. Mir hat natürlich Leipzig viel mehr gefallen als Halle an der Saale. Meine Lieblingsstadt bis heute.
Oh, krass.
Also, wenn der Bundestag in Leipzig sitzen würde, hätte ich nichts dagegen.
Ach so, okay, aber findest du es hier nicht auch schön?
Absolut.
Oder? Aber nicht ganz so toll wie da?
Naja, es hält sich die Waage.
Okay, fährst du dann immer noch häufiger mal hin?
Ja. Ja, ja.
Und wie oft so?
Weiß nicht, ein paar Mal im Jahr.
Okay, ja gut.
Es ist ja auch nicht so weit. Also wenn du jetzt in Steglitz lebst, kannst du ja innerhalb von einer Stunde in Leipzig sein, ne? Mit dem ICE.
Ah, okay.
Von Südkreuz bis Leipzig Hauptbahnhof sind es ungefähr 1 Stunde und 3 Minuten.
Okay, Grüße gehen raus an Flavia und Sarah, die haben mir eine Reise nach Leipzig zum Geburtstag geschenkt. Ich warte noch darauf, nur es kam halt Corona dazwischen.
Ja, aber man kann ja auch trotz Corona da jetzt hin.
Jetzt mittlerweile wieder, ja.
Das und Sachsen hat ja mit die meisten Lockerungen vorgenommen, also der Beschränkungen.
Ja, warte mal, Sachsen, MP ist das...
Kretschmann.
Ja, genau.
Ja, ja, der ist super.
Mhm. Und da sind wir ja auch schon bei der Politik, aber gab es dann bei dir noch dazwischen irgendwie eine Station, also Radio ja, warst du dann und
viele.
Wie ging es weiter? Na dann, willst du die kurz zusammenfassen du. Oder gibt es da eine längere Geschichte, die irgendwie...
Naja, beim Radio gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder arbeitet man dort sein Leben lang bei einem Sender, und das ist bei vielen Leuten eher seltener der Fall. Im Privatfunk war Hire and Fire üblich. Das heißt, wenn mal wieder irgendwelche Quoten nicht gestimmt haben oder da zum, ich glaube, 6. Mal der Geschäftsführer oder der Programmchef gewechselt ist, dann bestand schon die Möglichkeit, dass man da rausfliegt oder vielleicht von selbst geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war noch bei ein paar anderen Sendern, teilweise, weil es bei dem einen einfach nicht weiterging, teilweise auch, weil ich mich so entschieden habe. Ich habe zwischendrin mal für ein privates Bahn- und Busunternehmen gearbeitet, für eine Firma, die also öffentlichen Personennahverkehr betreibt in Deutschland. Das war sehr interessant. Krisenkommunikation im Bahnbereich ist schon so die Königsdisziplin.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da bist du auch resistent für alles, was kommen kann.
Ja, und da habe ich unfassbar viel gelernt. Ich habe zwischendurch auch noch mal ein Universitätsstudium abgeschlossen.
Oh, welches Fach?
Rate mal.
Ja, Politik vielleicht?
Ja, habe ich auch gemacht. Okay. Kommunikations- und Medienwissenschaften.
Ah ja, gut. Und an welcher Uni war das dann?
Na, Uni Leipzig.
Ach so, okay.
Also wer studieren will, mega geile Uni, mega geile Stadt. Absolute 5-Sterne-Empfehlung von mir.
Tatsächlich?
Mhm.
Wow.
Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
Mhm.
Keine geilere Stadt zum Studieren, keine geilere Uni. Ich weiß, das sehen wahrscheinlich andere Leute anders, aber Leipzig
sagen,
ist Hammer.
Wir sind in Berlin.
Ja. Nee, ich würde tatsächlich lieber in Leipzig studieren als in Berlin.
Okay, na naja, gut. Und dann hast du da den Bachelor gemacht? Hast du noch einen Master gemacht?
Master nicht mehr, nee.
Okay, und dann nach dem Bachelor?
Ja, naja, der Bachelor war ja so nebenbei. Und irgendwann mal landete ich hier. So einfach ist es.
Das
gab eine Bundestagsabgeordnete der CDU aus Berlin-Neukölln, Christina Schwarzer. Wahnsinnig tolle Politikerin, ganz toller Mensch. Und die hat mich, ja, über einen Umweg haben wir uns irgendwie kennengelernt und die hat mich vom Fleck weg eingestellt.
Okay, dann erklär mal, wie man so einen Umweg bestreiten kann, damit man hier landet.
2015 brannte Deutschland, naja, brannte jetzt nicht, aber 2015 war das Thema die Flüchtlingsgeschichte.
Genau, es war ein Umschwungjahr, kann man ja vielleicht sagen.
Und ich habe da sehr gemischte Gefühle gehabt bei dieser ganzen Geschichte. Und was mich aber am meisten gestört hat, war diese krasse Auseinandersetzung im Internet, bei Facebook, bei Twitter. Instagram war ja damals noch
ferner Liefen.
Ja, unter ferner Liefen, war noch nicht so beliebt wie heute. Und ich habe gemerkt, dass man durchaus sachlich die Pros und Kontras der Ereignisse diskutieren kann, dass dies aber bei Facebook und auch in den Kommentarspalten von irgendwelchen Zeitungen einfach nicht geschah. Und damals gab es ja so das Konzept der Gegenrede. Ne? Also wenn jemand was Komisches schreibt, dann schreib doch mal was Sachliches dagegen. Oder probier es mal mit Humor oder. Und das funktionierte einfach nicht.
Oh, okay.
Ja, also das funktioniert auch heute nicht, weil wer eine Meinung hat, wird sie behalten. Mhm. Und je mehr man dagegen redet, ist es wie Öl ins Feuer gießen. Desto vehementer wird der oder diejenige sie verteidigen.
Ja.
Mein Gedanke war, dass unsere Demokratie lebt aber auch nicht von Diskussionen bei Facebook oder bei der Süddeutschen in den Kommentarfunktionen. Mhm. Mein Gedanke war, die Parteien bestimmen den Kurs. Und das ist auch gut so, weil dort gibt es ja einen geregelten Diskurs. Der ist möglicherweise langweilig, der ist möglicherweise zeitaufwendig und möglicherweise kommt man da vielleicht auch mit seinen individuellen Vorstellungen nicht weiter. Aber im Großen und Ganzen tut es diesem Land schon ganz gut. Und da ich ja nun nicht nur in einem kommunistischen, sozialistischen Ausland aufgewachsen bin, welches seine Bürger wie Scheiße behandelt hat, ja, nämlich die Sowjetunion, mega krasse Diktatur, super schlechte Versorgung der Bürger und Menschenrechts-, Umweltschutz-, Verbrechen, also wirklich. Und ich habe gedacht, wir leben hier eigentlich in einem super Land. Und es ist auch sehr nachvollziehbar, dass viele Leute aus Staaten wie Syrien, Irak, Georgien, woher auch immer, zu uns wollen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden sofort willkommen heißen müssten, aber ich habe gedacht, okay, die Bundesregierung hatte eine Entscheidung getroffen, die war auch meiner Ansicht nach sehr gut begründet. Die Bundeskanzlerin war von der CDU und große Teile der Regierung ja auch. Ich war schon seit einigen Jahren auf dem Kurs der Kanzlerin und auch der CDU, ohne da Mitglied zu sein. Und ich habe damals gedacht, okay, dann trittst du einfach mal der CDU bei.
2015 dann?
So Ende 2015. Ich habe dann irgendwann mal nachts online so einen Antrag ausgefüllt. Das dauerte Ewigkeiten, bis ich was von denen hörte. Irgendwann mal bekam ich dann so eine Mitteilung, sie sind aufgenommen. Das hier ist ihr Ortsverband. Ich habe mich da mit den Leuten getroffen. Da waren irgendwie ein paar, vor allem sehr junge Leute dabei. Und ja, so kam es, dass dort auch eine, also ein Mitglied im Ortsverband arbeitete bei Christina Schwarzer.
Mhm.
Und ich habe dann damals allen Leuten erzählt, hier, meine Stelle bei der einen Firma ist befristet, ich suche irgendwie einen neuen Job.
Mhm.
Und dann habe ich da mal meinen Lebenslauf meiner Kollegin da gegeben, meiner späteren dann auch Kollegin. Mhm. Und das kam dann zu Christina. Und die fand das interessant, was ich alles bis dahin gemacht hatte und was ich alles so aus ihrer Sicht konnte. Und dann haben wir uns kennengelernt, sie hat mich eingestellt.
Okay, ist aber auch schön, dass du sagst, aus ihrer Sicht konnte. Das heißt, warst du doch irgendwie gar nicht so qualifiziert aus deinen Augen, oder wie?
Naja, also ich versuche eher Bescheidenheit an den Tag zu legen.
Okay.
Also natürlich weiß ich schon, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt hier überall rumlaufen würde und sagen würde, ich kann das geil, das
ich
geil.
Ich beherrsche Excel.
Nein, also ich hatte schon eine gewisse Vorstellung, wie man Öffentlichkeitsarbeit und Social Media im politischen Bereich anders machen kann, als alle anderen es gemacht haben. Und sie hat mir die Möglichkeit gegeben, es zu probieren, es auszuleben. Und meine Vorstellung ist auch aufgegangen. Also tatsächlich konnte ich mit den Methoden, die ich aus dem Entertainment-Bereich, also vom privaten Hörfunk kannte, und mit den Methoden, die ich dann aus dem Studium, aber vor allem aus diesem politischen Kommunikationsbereich im Bahnbereich, also im ÖPNV und auch diesem Krisenmanagement etc. pp. Konnte ich ganz gut da einsetzen. Und natürlich Social Media war einfach schon immer so ein Hobby von mir. Also ich bin jetzt nicht nur einer, der da irgendwie so ein Bildchen postet und denkt, jetzt sollen die Likes kommen, sondern ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie funktioniert möglicherweise da irgendein Algorithmus oder ähnliches.
Das heißt, du überlegst schon, was du wann, wie, wo postest, bevor du irgendwie ein sinnloses Bild hochlädst?
Mittlerweile ja.
Ach so, das war nicht immer so?
Nee, nicht immer so, nee. Also jetzt bei StudiVZ nicht. Nee.
Das war nämlich die Frage, erinnerst du dich noch an die Zeiten mit SchülerVZ, bei dir dann halt StudiVZ ja. und so weiter?
Genau, also StudiVZ war tatsächlich das erste Facebook in Deutschland. Mhm. Und es haben ja dann ganz viele Leute genutzt, die gar nicht studiert haben. Daraufhin haben die dann ja SchülerVZ und MeinVZ erfunden. Aber mein erstes soziales Netz...
Es gab MeinVZ, okay, ja. Davon habe ich nicht mehr gehört. Krass.
Genau, also es gab StudiVZ, das war so rot-weiß. Dann gab es MeinVZ, das war orange-weiß. Und SchülerVZ war so pink-weiß.
Genau, bei SchülerVZ war ich unterwegs. Es war noch mit 11 und man fragt Mama, und welches Passwort nehme ich?
Ja. 1, 2, 3, 4.
So ungefähr. Und wie viele Stunden darf ich da verbringen? Ja, das waren noch Zeiten, und dann irgendwann hat man sich bei Facebook angemeldet, oder?
Genau, ja, 2009, 2010 ungefähr. Facebook war natürlich auch schon vorher da, aber mein erstes soziales Netzwerk war noch MySpace, falls dir das was sagt.
Ja klar, ich bin ja nicht erst 10, ich kenne das auch noch, also ich war da nicht, aber ich kenne es, genau.
Und da musste man ja, damit dein Profil cool aussah, ja noch so ein bisschen HTML lernen oder beherrschen.
So, das heißt, es war mehr oder weniger Informatikarbeit.
Manchmal schon, ja.
Okay, wow, das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Okay, das heißt, man wurde so zum kleinen Zuckerberg für sich selber.
So ein bisschen, ja. Wenn man sein Profil individueller gestalten wollte, ja.
Okay.
Aber jedenfalls MySpace, StudiVZ, Facebook, irgendwann mal kam ja Instagram, Snapchat noch zwischendrin und. Ne?
Und welches ist heute dein liebstes Social Media? Welches ist deine Lieblings-Social Media Plattform?
Also privat Insta, und beruflich kann man am meisten bei Facebook Leute erreichen.
Ah, okay. Nicht mal Twitter? Also beruflich jetzt vor allem?
Also im politischen Bereich geht es mir nicht darum, dass ich mit irgendwelchen Fachjournalisten irgendwelche Streitigkeiten führe oder mit irgendwelchen Kollegen über Twitter sinnlose Diskussionen über Linksradikalismus, Rechtsradikalismus, Hufeisentheorie oder sonst was führe, sondern dass man ja die potenziellen Wählerinnen und Wähler erreicht, entweder ihnen zeigt, was man gemacht hat oder was man gerade macht, oder mit ihnen auch in eine politische Diskussion, meinetwegen auch in eine Auseinandersetzung geht. Und Twitter halte ich dafür einfach für zu ungeeignet. Twitter ist extremst polarisiert. Wie gesagt, da hat jeder schon seine Meinung, und die Zeichen, also dass man da so wenig schreiben kann, bedeutet auch, dass man da auch sehr wenig argumentieren kann. Man muss halt sehr polarisierend zuspitzen. Das mag ich nicht, weil die Sachverhalte, um die es wirklich geht, sind nicht in ein paar hundert Zeichen zu beschreiben oder auszuführen.
Ja, ich glaube, Populismus ist ein gutes Stichwort. Ich meine, deshalb funktioniert es bei Trump wahrscheinlich so gut über Twitter. Weil alles, was er macht, ist, glaube ich, sich Populismus auf die Fahne zu schreiben und den zu betreiben.
Ja, und man muss dazu sagen, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Twitter sind ja nicht so viele.
Na, also die, nee, es ist irgendwie so eine Bubble. Also man glaubt immer, in Politik und Journalismus sei es super wichtig. Aber wenn man mal guckt, so an der Uni, die wenigsten Leute sind auf Twitter.
Ja, zum Beispiel an der Uni sind wahrscheinlich mehr Leute bei Jodel. Das werden jetzt irgendwie Leute in meinem Alter, die meisten noch nie was davon gehört haben.
Wie würdest du Jodel erklären?
Also wir haben uns da mal ausprobiert, damals mit Christina Schwarzer. Und wir hatten dort so ein Jodel-Q&A. Im Wahlkampf 2017 hat sie da mal mitgemacht. Und ich fand es interessant, aber es ist irgendwie so eine Art Plattform für lustige Sprüche und weniger für eine wiederum umfassende, sinnvolle Diskussion.
Ja, absolut richtig. Ich meine, die Flachwitze-Kategorie da, die ist ganz lustig hin und wieder. Aber ansonsten für ernsthafte Inhalte würde ich jetzt auch an anderer Stelle suchen, weniger auf Jodel.
Aber natürlich hat die Plattform ihre Daseinsberechtigung. Ich habe dann nach diesem einstündigen Q&A auch einen Blogbeitrag geschrieben. Und daraufhin hat sich der Gründer bei mir gemeldet.
Von Jodel.
Von Jodel.
Wow.
Wir haben uns dann irgendwann mal so auf einen Kaffee getroffen. Mhm. Und der hat mich auch so gefragt, was ich da gut finde, was ich da nicht so gut finde, was man da anders machen würde. Aber ich muss sagen, ich glaube, der Gründer hatte schon eine sehr konkrete Vorstellung, was das Netzwerk alles können muss und für wen es geeignet ist. Und ich fand das auch gut so. Also nur weil es nichts für mich ist, heißt es ja nicht, dass es nach meinen Vorstellungen irgendwie umgebaut werden müsste. Bei mir stellte sich dann einfach die Frage, sollen da die Studenten die Kernzielgruppe bleiben oder sollen es dann irgendwann mal auch Mama und Papa nutzen wollen? Und wenn ja, was passiert dann mit den ursprünglichen Studenten? Weil wenn Mama und Papa da auftauchen, sind die weg.
Ja, das ist wohl wahr. Das heißt, du hast direkten Zugang und Einfluss auf Jodel.
Nein. So würde ich es jetzt in aller Bescheidenheit behaupten. Nein, aber es war auf jeden Fall ganz schön, dass er sich da gemeldet hat und dass wir da quatschen konnten. Es war auch interessant, weil ich habe zum Beispiel keine Vorstellungen, wie man aus dem Nichts so ein Start-up gründet und so. Ich finde es ja mal ganz faszinierend.
Mhm. Und wie lange gibt es Jodel schon, weißt du das?
Das habe ich mir nicht gemerkt, okay. Aber schon eine Weile.
Ja, krass. Nee, also ich habe die App auch. Ich nutze sie hin und wieder. Also wie gesagt, so für so ein paar winzige Sprüche oder so, das ist ganz lustig. Ja, aber krass, dass dir da direkt auf dich zukam. Das war dann schon, als du eben Social Media und so weiter für deine Chefin hier gemacht
genau,
hast.
Genau, genau.
Okay. Mhm. Und sie war dann in welcher Legislaturperiode hier oder bis zu welcher?
2013 bis 2017.
Mhm. Okay, und dann 2017 ging es für dich wie weiter?
Christina schied leider aus, wurde nicht wiedergewählt.
Wo kam sie her?
Aus Neukölln.
Ah ja, okay.
Coole Gegend.
Ja, schon, kann man ja so sagen. Aber ach, halt ja, wahrscheinlich nicht konservativ genug, ne?
Oh, das glauben alle. Doch, ist ziemlich konservativ.
Ach echt? Mhm. Okay.
Also Neukölln ist zweigeteilt. Es gibt den Norden, der ist eher, ja, sagen wir mal, links geprägt. Oder grün, oder vielleicht sehr, naja, urban, ne? Also was Leute so unter Urbanität verstehen. Aber der Süden ist sehr bürgerlich geprägt. Das sind so Eigenheimgegenden oder kleinere Wohnsiedlungen. Es gibt noch die Gropiusstadt. Das ist eine große Plattenbausiedlung, in der vor allem die sogenannten Russlanddeutschen leben. Und die wählen ja normalerweise CDU. Mhm. Damals, 2017, haben sich da die meisten für die AfD entschieden.
So, aber die AfD hat ja auch, glaube ich, tatsächlich gezielt Wahlkampf gemacht, um Russlanddeutsche vor allem davon zu überzeugen, wie toll sie sind, in Anführungszeichen.
Wobei ich ja jetzt nicht der Überzeugung bin, dass ein gezielter Wahlkampf sofort die Leute überzeugt. Ich glaube, die bilden sich schon innerhalb von ein, zwei Jahren ihre Meinung, welche Partei ihnen so oder deren Vorstellungen am meisten vertritt. Und man muss sagen, dass die, vor allem die Community der Russlanddeutschen, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin in großen Teilen desaströs fand.
Mm, okay. Ja,
also da gab es keine Sympathien für Menschen aus dem Nahen Osten etc. pp. Und die AfD hat ja damals als populistische Partei, ja auch als eine der wenigen Parteien, wenn nicht sogar als einzige, das unfassbar klar kritisiert.
Mm.
Ja, also die Mittel fand ich jetzt nicht immer richtig, aber dass sie es gemacht haben, war natürlich ihr gutes Recht in einer Demokratie. Und das hat natürlich viele Leute überzeugt, die eben einfach nach einer Opposition gegenüber CDU, SPD, aber auch den Grünen und der Linkspartei gesucht haben, weil letztendlich waren ja irgendwie alle da mehr oder weniger auf einer Linie.
Mhm. Was würdest du denn sagen, wo sind die krassesten Unterschiede zwischen CDU und AfD? Ist jetzt eine kritische Frage vielleicht.
Naja, ich würde eher Schwierigkeiten haben, Gemeinsamkeiten zu finden. Also.
Ja gut, also ich meine, es sind ja beide angeblich konservativ, sage ich mal so. Was würdest du denn sagen, gibt es überhaupt eine konkrete Gemeinsamkeit? Kann man sagen, dass es eben einfach wie ist das Nomen von konservativ sein? Konservativismus?
Was auch immer konservativ ist. Also warum bin ich in der CDU? Ich finde die Leitsätze am besten. Ne? Es ist Leben in Freiheit, Leben in Sicherheit, Leben in Frieden und vor allem Leben in einer Demokratie.
Ja.
Und ich glaube, dass die AfD zwar durchaus den ein oder anderen Punkt politisch als Oppositionspartei anspricht, aber ich glaube nicht, dass sie im Großen und Ganzen unsere Demokratie besonders mag.
Das heißt, ja, also ich meine, die wären wahrscheinlich auch mit anderen Regierungsformen sehr einverstanden, oder?
Na, und vor allem lügen sie halt die ganze Zeit und die finden irgendwelche Diktatoren geil und die hetzen und überschreiten natürlich irgendwelche roten Linien, um dann zurückzurudern. Mhm. Dieser gesamte Stil ist einfach nicht konstruktiv. Mhm. Und der bringt das Land oder meinetwegen den Landkreis oder das Bundesland oder sich die Stadt null vorwärts. Mhm. Also die haben keinerlei Ideen und die haben auch keinen Bock, an irgendetwas vernünftig mitzuwirken. Das ist meine Erfahrung. Wir dürfen jetzt natürlich nicht pauschalisieren. Mit Sicherheit gibt es, wie in allen Parteien, solche und solche Politikerinnen und Politiker. Ne? Ja. Also es gibt auch Leute, die in der SPD nichts machen oder bei den Grünen oder bei der FDP oder bei sonst wem. Und es gibt sicherlich auch bei der AfD vielleicht die gemäßigteren, vernünftigeren oder die fleißigeren. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist deren Image, wir finden gerade alles doof, was die CDU gut findet. Oder die CDU und SPD oder die Grünen. Ne?
Das heißt, die haben einfach so eine richtige Anti-Haltung im Prinzip gegen alles.
Ja, aber wer die Haltungen alle paar Wochen wechselt und die einzige Haltung, die konstant ist, ist Ausländer raus. Und das ist bei der AfD das Ding, Ausländer raus, um jeden Preis. Das ist... Da gibt es keine Gemeinsamkeiten mit der CDU, überhaupt nicht. Die CDU ist einfach demokratische Kraft in Deutschland, gemeinsam mit der SPD, mit der FDP, mit den Grünen. Gut, bei der Linkspartei, da gibt es ja auch schon ein paar Schwierigkeiten, die ich sehe. Da gibt es natürlich irgendwie vernünftige Politiker, meinetwegen Gregor Gysi oder Stefan Liebig, aber da gibt es dann auch Leute, die Maduro toll finden oder Nordkorea in Schutz nehmen oder die kommunistische Diktatur in China abfeiern oder irgendwie Putin-Freunde sind. Mit denen kann ich da jetzt auch nicht viel anfangen. Auch da wiederum, ich will es nicht pauschalieren, ne? Also es gibt sicherlich auch in der CDU Leute, die vielleicht nicht Sympathien für Putin pflegen, aber sich natürlich mit ihm mehr unterhalten wollen als vielleicht andere. Ja? Aber wenn wir auf die AfD zurückkommen, das ist für mich einfach keine konstruktive Partei. Die will, man weiß nicht so richtig, was sie will, außer dass alle Ausländer irgendwie doof sind.
Ja,
und damit können wir nichts aufbauen.
Nee, es bringt ja nichts. Also ich meine, manchmal braucht man ja zum Beispiel auch irgendwie Fachkräfte aus dem Ausland und so weiter. Also jetzt einfach nur da plump diese, These ist es nicht, aber plump das rauszuhauen.
Oh, hoppla, ist mir runtergefallen.
Genau, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen und hilft ja auch nicht weiter. Also ja, ne, AfD stehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber. Ja. Ich glaube, wir beide und das auch mit Sicherheit aus gutem Grund.
Absolut.
Ja, also ich denke, das sind wahrscheinlich echt deutlich mehr, eigentlich nur Unterschiede zwischen AfD und jeder Partei eigentlich im Parlament erkennbar.
Ja. Ja. Und was mir zum Beispiel an der CDU und auch an der CSU sehr gut gefällt, ist auch der Pragmatismus. Das ist ja etwas, wofür zum Beispiel die Kanzlerin andauernd kritisiert worden sei. Sie hätte ja keine richtigen Ideale, hätte auch keine Positionierung zu diesem oder jenem Thema. Und das stimmt so gar nicht. Mag sein, dass sie das vielleicht nicht so glasklar kommuniziert wie andere Politiker. Andererseits ist das auch ihr Stil seit 30 Jahren. Insofern hat sich vorher auch keiner drüber aufgeregt. Und natürlich ist sie vor allem an Lösungen interessiert. Ne? Und man kann ihr schon vorwerfen und sagen hier, erst sollten die Atomkraftwerke wieder hochgefahren werden, dann hat man das gemacht, dann hast du sie wieder abgeschaltet. Okay, aber dafür gab es halt auch sehr signifikante Ereignisse in der Menschheitsgeschichte.
Ja.
Ja? Und ich fand auf der einen Seite die Entscheidung von Rot-Grün damals falsch, alle Kernkraftwerke pauschal peu à peu außer Betrieb zu setzen. Und ich fand es gut, dass die Kanzlerin gesagt hat, nee, so wollen wir es nicht machen. Wir wollen die schon am Netz lassen und dann individueller gucken, welches kann länger am Netz bleiben, welches nicht. Aber natürlich nach Fukushima, als dieses Ding da irgendwie in die Luft geflogen ist, war auch für mich klar, Atomkraft ist vielleicht an sich in der Theorie eine gute Technologie, aber in der Praxis gab es schon zwei krasse Unfälle, Tschernobyl und Fukushima. Und Tschernobyl war ja in der sowjetischen Diktatur, da hat man ja versucht, alles zu vertuschen. Man hat also das Problem richtig schlecht gelöst. Japan ist jetzt keine Diktatur, da hat man das Problem auch schlecht gelöst. Ja. Also war das für mich der Beweis, ist vielleicht eine gute Technologie, aber im Moment können wir damit jetzt nicht viel gewinnen. Also war vielleicht die Abschaltung dann keine schlechte Idee. Aber die Kanzlerin war an Lösungen interessiert, gemeinsam mit der Bundesregierung. Und das macht schon einen großen Unterschied zwischen Politikern, die nur quatschen, und welchen, die machen. Und auch sich tatsächlich auch alle Seiten anhören und dann eine Entscheidung treffen.
Würdest du selbst sagen, dass du ein Merkel-Fan bist?
Naja, was heißt Fan? Ich bin jetzt keiner, der nur Beifall klatscht, egal welche Entscheidung sie trifft.
Okay.
Aber dafür ist es ja gut, in so einer Volkspartei zu sein, wie der CDU, zu der sie ja auch gehört. Und da kann man ja auch seine Kritik oder sein Lob ja auch vernünftig äußern. Und wenn man es drauf anlegt, auch durch alle Gremien durchboxen.
Ach, das geht. Also man kann, klar, wenn man in, also wahrscheinlich ist es aber leichter, wenn man dann in der Partei ist, irgendwie an sie heranzutreten, oder?
Naja, selbstverständlich. Ne? Mhm. Also die Parteizugehörigkeit garantiert dir ja einen gewissen Einfluss auf Entscheidungen in der Partei. Und wenn die Partei gerade an der Regierung beteiligt ist, ist es schon so, dass die Kanzlerin natürlich mitbekommt, nicht nur die Stimmungen aus dem Volk, aus irgendwelchen bitterbösen Bürgerbriefen, die da zu Tausenden in ihrem Büro reinflattern, sondern vor allem in den Parteigremien gibt es dann ja eben auch Anträge, die dann auf dem Parteitag diskutiert werden. Und es gibt viele Anträge oder auch viele Personalien, die jetzt vielleicht nicht in der Kanzlerin-Konzept gepasst haben. Aber trotzdem wurden die durchgesetzt. Also ich sage nur, Jens Spahn sollte ihrer Ansicht nach seinerzeit auch nicht in den Bundesvorstand gewählt werden. Aber die Mitglieder auf dem Parteitag, die Delegierten, entschieden doch, er soll.
Ja. Ich meine, da sieht man ja aber, dass wenigstens das Konstrukt Demokratie funktioniert.
Ja. Und interessanterweise, auch wenn man ihr irgendwelche Differenzen mit Jens Spahn nachsagt, siehe da, er ist in der Regierung, macht meiner Ansicht nach einen mega guten Job, nicht nur politisch, sondern auch kommunikativ. Mhm. Da können sich viele eine Scheibe davon abschneiden und sie kann mit ihm wunderbar zusammenarbeiten. Und darum geht's ja. Wir bekommen ja in den Medien immer so stilisiert, der mag den nicht, der gegen den. Ich finde bei der Union, aber also besonders aktuell bei der Union, aber zum Beispiel auch bei den Grünen aktuell, da geht es einfach um eine pragmatische Arbeit.
Ja.
Bei den Grünen ist es pragmatische Opposition, bei der CDU ist es jetzt halt CSU pragmatische Zusammenarbeit. Und diese ganzen Streitigkeiten spielen, glaube ich, in echt gar nicht so eine große Rolle, wie das in den klassischen Medien dargestellt wird.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass die Medien da immer deutlich mehr aufbauschen und
klar.
Es ist ja wichtig, dass in einer Partei auch Austausch stattfindet, dass Diskussion stattfindet. Ich meine, sonst schlägt die Politik ein.
Ja, und natürlich müssen Medien Konflikte etwas schärfer zeichnen, als sie sind, oder Kontraste. Ich meine, ich habe da lange genug gearbeitet und habe das alles von der Pike auf gelernt, um zu wissen, dass irgendwie sachliches Heiti-Teiti wahrscheinlich keine Leserschaft fasziniert oder die Hörer dann abschalten. Deswegen finde ich es sehr gut, dass es hier zum Beispiel so Podcasts gibt. Da gibt es ja eine Unmenge an Auswahl und man kann ja eben nicht in eine Minute 30 über sowas reden, sondern meinetwegen in einer oder in zwei Stunden. Ja. Und das ist ja das Gute, dass man da vielleicht auch mehr Hintergründe jetzt auch über das Politische erfährt, als jetzt in klassischen Medien, die auch nie viel Zeit haben oder viel Zeit dieser Geschichte einräumen.
Genau, würdest du grundsätzlich sagen, dass irgendwie die klassischen Medien mittlerweile vielleicht ein bisschen überholt sind?
Nein, sie sind nicht überholt. Es ist einfach für mich, seit ich in der Politik arbeite, sehr deutlich geworden, dass man, wenn man die Hintergründe kennt, sie häufig in der klassischen Berichterstattung vermisst. Mhm. Also sprich, viele Hintergründe werden, also die Journalistinnen und Journalisten kennen die natürlich auch, aber sie haben entweder keine Lust oder keinen Platz oder keine Zeit, sie einzubauen.
Ja. Wahrscheinlich ist es eine Kombi aus allem, so ein bisschen. Und dann vermittelt man halt nur das eine Bild. Und es ist ja immer so, wenn eine Botschaft durch den Filter eines Journalisten oder einer Journalistin geht, ist es zwangsläufig ja irgendwie doch minimal gefärbt. Also jetzt gar nicht irgendwie mit einer Intention oder so zwangsläufig. Ja. Aber ich meine, die Person hat geschrieben, die Person hat die Sachen rausgefiltert, die sie für sich als relevant erachtet hat. Und deshalb ja, irgendwie, man bräuchte manchmal vielleicht mehr direkte Kanäle, oder?
Naja, also ich kritisiere nicht die Arbeit der Journalisten pauschal und ich finde sie auch, also ich finde sie auch nicht überholt, im Gegenteil. Wir brauchten sie, wir brauchen sie und wir werden sie brauchen. Wir haben ja auch gesehen, was passiert, wenn der Journalismus verschwindet in der einen oder anderen gesellschaftlichen Schicht, weil dann informiert man sich tatsächlich aus irgendwelchen Propaganda-Blogs oder aus zwielichtigen YouTube-Kanälen. Man hat das ja in der Flüchtlingskrise gesehen und man sieht es jetzt auch bei Corona.
Ja, Attila Hildmann zum Beispiel.
Ja. Und ich meine, das ist ja noch so ein ganz krasses Beispiel, aber wir haben ja im Background irgendwelche Leute, die 200.000, 300.000, 400.000 Abrufe auf YouTube bei jedem Video haben und die reden viel smoother, viel gebildeter als Attila Hildmann. Ich meine, der dreht am Rad.
Ja, komplett. Ja? Ja.
Aber es gibt ja Leute, die vermitteln dir sogar einen wissenschaftlichen Eindruck. Oder Ken Jebsen. Das ist ja ein wunderbarer Rhetoriker und war ja seinerzeit Radiomoderator sehr lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim ORB, später beim RBB. Ich kenne ihn ja noch als Fritz-Moderator. Und irgendwann mal driftete er Stück für Stück ab in diese Anti-Haltung. Also im Grunde genommen, alles, was im Staat passiert, ist böse, von dunklen Mächten gesteuert, mal von denen, mal von denen. Ne? Mal ist es der Amerikaner, mal ist es der Russe, mal der Chinese, mal die Merkel, mal die Illuminaten.
Aber immer die anderen.
Genau. Aber das sind ja Leute, die sind viel geilere Bauernfänger für Schwachsinn und Lügen. Ja? Ja. Ich meine, Hildmann, gut, der Typ sieht Gespenster. Oder weiß ich nicht, was der da geraucht hat.
Ja.
Nee, also wir brauchen schon den klassischen Journalismus und man hat auch jetzt einfach mehr Möglichkeiten, dort Kritik zu üben. Klar, unsachliche Kritik sowieso, aber auch sachliche Kritik. Und ich habe irgendwann mal auch mal so einen Beitrag gelesen in so einer Journalisten-Fachzeitschrift. Da gab es eine Untersuchung von, ich glaube, einem Professor, bei dem ich auch mal die ein oder andere Vorlesung hatte, der auch versucht hat nachzuzeichnen, wie während dieser sogenannten Flüchtlingskrise die Medien berichtet haben und wie tendenziös die Berichterstattung zum Beispiel war. Und der hat, glaube ich, 14.000 Artikel oder sowas durchforstet mit seinem Team oder vielleicht sogar mehr. Und der Tenor war, die überwiegende Mehrheit der Berichte waren ausschließlich positiv und haben nicht nur die Bedenken von Leuten, sondern auch tatsächlich negative Ereignisse nicht erwähnt oder nur so am Rande oder sogar man hat was Negatives erwähnt und angefangen zu beschwichtigen.
Oh, ja.
Ja, aber das passiert ja häufig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer amerikanischen Zeitung einen Artikel lese, die Artikel sind viel länger und es wird erstmal sich an allen möglichen Fakten abgearbeitet, ohne dass ein Journalist die Wertung abgibt.
Ja.
Und bei uns, finde ich, ist es selbst in klassischen Beiträgen, über denen jetzt nicht Kommentar steht, ja, aber geht es schon sehr früh mit Wertungen los. Und das finde ich halt schwierig.
Das heißt, man sollte dann doch irgendwie mehr an seiner Objektivität arbeiten.
Meiner Meinung nach könnten es die ein oder anderen Journalistinnen und Journalisten machen, ja.
Okay.
Aber ohne jetzt pauschal zu kritisieren. Genauso wie auch in der politischen Kommunikation könnten die einen oder anderen auch besser werden oder mal einen Gang zurückschalten.
Ja, ja, ich glaube, also es gibt ja in vielen Bereichen Sachen, die einfach wirklich ausbaufähig sind.
Ja. Ja, und na klar, es sind ja auch individuelle Betrachtungsweisen. Also wenn ich etwas toll oder doof finde, heißt es nicht, dass du es genauso sehen musst oder siehst. Ne? Insofern, ja, wir haben einen viel größeren Diskurs über all diese Ereignisse und Sachverhalte. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Nee, ich meine, Diskurse und Diskussionen auch sind wichtig und sind ja auch Mittel zum Zweck, so dass man irgendwas auch verändern möchte und voranbringen möchte.
Ja.
Und so nicht auf der Stelle stehen bleibt. Und genau, so jetzt hast du ja hier auch einen Podcast, der heißt Live aus dem Bundestag.
Ja.
Wie lange machst du den schon? Wie bist du darauf gekommen? Würdest du per se sagen, dass man so weit gehen könnte, zu sagen, dass Podcasts auch schon journalistische Arbeit betreiben?
Also mein Podcast gibt es seit Ende 2018. Die Idee reifte immer mal in mir. Da gab es halt den einen oder anderen Menschen, der auch gesagt hat, komm, trau dich, mach mal.
Du kommst vom Radio, also bietet das sich an. Ne?
War irgendwie naheliegend. Ne? ich habe dann mich ausprobiert. Ein paar Podcast-Folgen waren so Monologe, wo ich einfach meine Meinung äußerte zu bestimmten damals aktuellen Themen. Dann bin ich auch dazu übergegangen, so ein paar Leute zu interviewen, die ich hier halt im Bundestag kennengelernt habe und mit denen ich auch zu tun hatte und die ich auch cool fand oder finde, immer noch finde. Hallo Leute, ja.
Grüße gehen raus.
Genau. Und sind Podcasts der neue, bessere Journalismus? Na, ich glaube, journalistisch sind sie dann, wenn ein Journalist die Kriterien, die man halt so im journalistischen Bereich, also in der journalistischen Ethik hat, auch einhält. Mhm. Klar. Letztendlich ist es ja nur Radio auf Abruf. Also es ist ja eigentlich nichts Neues. Und Podcasts gibt es ja auch schon seit, ich glaube, über 12 Jahren oder 15 Jahren gibt es ja diese Form.
Genau, ich glaube sogar schon über 15 Jahre.
Ja, also nur haben es halt die wenigsten genutzt in der Breite wie heute. Insofern sind Podcasts einfach eine Ergänzung beim Verbreitungsweg. Es ist Radio auf Abruf, eben wie wir jetzt Netflix haben oder YouTube, wo wir Sachen eben nicht live und linear hören oder sehen müssen, sondern eben uns später reinziehen können. Sind wir, also so Podcasts von mir oder von dir, also ich weiß nicht, mein Podcast halte ich nicht für journalistisch, nein. Mhm. Das ist kein journalistisches Werk, das ist eher ein 15- bis 40-minütiger Kommentar. Also es ist einfach, das bin ich.
Ja.
Ich rede mit Leuten, so wie ich es will. Ich stelle ihnen die Fragen, die mir in den Sinn kommen. Ich bin häufig unkritisch. Ja, weil mich das auch nervt, dass wir in Deutschland permanent, wenn wir einen Sachverhalt bekommen, dass wir dort sofort anfangen, alles negativ auseinanderzunehmen. Und das würde, glaube ich, auch die Leute langweilen. Also wenn ich hier permanent irgendwie ständig kritische Fragen stellen würde, so auf Druck, ja. Ich meine, kritische Fragen kriegt man auch in klassischen Medien, bei Anne Will.
Ich wollte gerade sagen, dafür gibt es die Talkshows, die übernehmen das, glaube ich, zur Genüge.
Und ich muss sagen, ich rede jetzt auch selten mit Politikern. Insofern habe ich da jetzt auch kein Problem mit. Aber nein, mein Podcast ist nicht journalistisch, aber der ist möglicherweise interessant.
Ja doch, das würde ich schon sagen.
Das musst du jetzt sagen.
Nein, sonst säßen wir hier nicht. Wenn der nicht interessant wäre, dann hätte ich dich ja gar nicht gefragt, ob du nicht Lust hättest, was darüber zu erzählen auch.
Und ich habe zum Beispiel mit Leuten gesprochen, die jetzt Politiker, also hier Toko, ne, der fotografiert ja Politiker. Da haben wir gar nicht über Politik geredet, sondern wie ist er dazu gekommen, Fotograf zu werden, jetzt im politischen Bereich und. Ne? Also es war mal ganz interessant, über Fotografie im Radio zu reden. Mhm. Hatte ich vorher auch noch nicht. Ich habe mit Nine von Insta.Politik gesprochen, die Informationskanal bei Instagram betreiben über politische Sachverhalte. Da geht es um Politik, aber der ist jetzt nicht wertend.
Ja, genau.
Und ich habe aber auch mit einem Kollegen von den Grünen gesprochen, der für einen Abgeordneten der Grünen arbeitet. Und wir haben uns da auch ganz entspannt, ohne jetzt in Streit zu geraten, über seine Arbeit gesprochen. Und natürlich hat er da auch seine politischen Ansichten kundgetan. Aber ich habe mich jetzt nicht genötigt gesehen, da permanent zu sagen, ist alles scheiße. Ja. Mhm. Sondern es ist halt so, wenn die Grünen bestimmte Vorstellungen haben, dann sind die ja jetzt erstmal da. Und klar kann ich das mal kommentieren, was ich gut oder was ich schlecht finde. Aber jetzt permanent zu sagen, nee, nervt mich.
Ja, nee, also ich meine, ich bin jetzt ja, also ich habe ja auch voll unterschiedliche Gäste und ich fahre ja auch nicht bei jeder Linie mit, aber es gibt halt häufig auch bei total unterschiedlichen Parteien und so weiter gemeinsame Ansichten und Schnittmengen und da merkt man, okay, also ich meine, am Ende sind wirklich alles Menschen, wie Wolfgang Bosbach zum Beispiel auch mal gesagt hat und genau, also man kann sich ja auch einfach unterhalten, man muss ja nicht sagen, ach ja, Mensch, ja okay, ich sehe das jetzt genauso, man kann sich ja unterhalten, man kann sich austauschen, man kann auch einen anderen Standpunkt vertreten und ja, gut, also dann ist dein Podcast nicht journalistisch, aber also würdest du dann sagen, die Interviewfolgen schon oder auch die nicht so sehr?
Naja, wie gesagt, ich bin jetzt kein, also ich sehe mich nicht in der Rolle des Journalisten, sondern...
Muss man ja auch nicht, musst du ja nicht.
Ich habe eben die Fragen gestellt, zum Beispiel an Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales bei der Bundeskanzlerin. Ich habe halt die Fragen gestellt, die ich stellen wollte und wenn jemand daraus neue Informationen zieht und diese Informationen als gehaltvoll und wahr einschätzt, was sie auch waren, ne, dann ist es auch okay für mich. Aber ich würde mich nicht als Journalist bezeichnen. Ne? Also ich bin ja natürlich auch ein Stück weit parteiisch, klar. Ich bin ja Mitglied der CDU, ich finde auch die CSU cool. Und wenn ich mit Doro Bär rede, finde ich auch ziemlich cool, was sie so den ganzen Tag lang treibt. Insofern hatte ich da auch gar nicht das Ansinnen, in irgendeiner Form kritisch nachzufragen oder irgendwelche Antworten von ihr da auseinanderzunehmen.
Ja, eben, weil man hat ja dann doch irgendwie Interesse, das zu erfahren und möchte ja jetzt nicht einfach da drauf haben.
Aber wenn jetzt jemand vom, weiß ich nicht, Westdeutschen Rundfunk mit ihr redet, dann stellt er möglicherweise dann doch schon ein paar kritischere Fragen. Mhm. Klar, es ist dann aber auch dessen Job.
Das stimmt. Ja, ich glaube, es hängt halt auch noch so davon ab, wofür man das Ganze macht. Also
eben.
Es gibt ja ein Framing dann immer. Genau. Wie sieht es denn zeitlich bei dir aus?
Naja, ich muss langsam los.
Mhm. Okay, was ist denn dein nächster Termin, wenn ich fragen darf?
Mittagspause.
Ah, okay, sehr gut. Das
und
ist
noch
wichtig.
Ein paar Telefonate.
Alles klar. Und jetzt habe ich gar nicht gesagt, glaube ich, also hast du es erwähnt, für wen du jetzt arbeitest momentan?
Achso, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Andreas Steyer heißt der Abgeordnete.
Aus Trier?
Aha.
Okay, und wie kam der Wechsel und seit wann bist du dort?
Ja, 2017, habe mich beworben, wurde eingestellt.
Okay, alles klar. Und immer noch glücklich seit 3
absolut.
Jahren.
Na klar.
Sehr schön. Okay, cool. Dann bräuchten wir noch einen Folgennamen. Aber da hätte ich tatsächlich sonst die Idee, dass ich einfach deinen Namen klaue und sage live aus dem Bundestag mit Philipp Gräfe, wenn
genau.
das für dich passt.
Genau, also live aus dem Bundestag heißt ja mein Podcast.
Genau.
Philipp Gräfe heiße ich. Können wir machen.
Also sehr schön.
Ich bin dafür.
Okay, cool. Dann möchte ich dich aber nicht irgendwie abwürgen oder so. Hast du denn noch abschließende Worte oder irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
mach weiter so. Du bist ja politisch interessiert, hast ja interessante Gesprächspartner, Partnerinnen. Cool. Also ich sehe ja, es gibt gar keine Politikverdrossenheit, die uns andauernd eingeredet worden ist.
Das will ich hoffen. Also vielen Dank. Ich werde weitermachen. Es macht auch voll Spaß, mit unterschiedlichen Leuten in Austausch zu kommen. Und genau, nee, ich kenne auch wirklich super viele Leute, die sich für Politik interessieren, die auch teilweise hier arbeiten. Also ja, hoffen wir einfach, dass das noch mehr werden. Und ja, genau.
Super. Na dann, vielen Dank, dass ich hier was erzählen durfte.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hattest und mir meine blöden Fragen beantwortet hast. Es hat mir Spaß gemacht und dann sage ich damit herzlichen Dank und in diesem Sinne over and out.